Eheim und Möslang. Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten.
Wow, okay, mal mit Sirene eingestiegen in den Podcast. Also wir sind nicht verhaftet worden. Herzlich willkommen zur 11. Folge. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der neben Christian Eheim, meinem Podcastpartner. Herzlich willkommen, Christian.
Hi, Michael.
Ist auch noch Axel Schweizer, Revierleiter aus Philippsburg, der
Polizei.
Der Polizei. Danke, Christian. Heute mit am Start. Axel, herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Ja, wir duzen uns, weil ich die Privileg und Vergnügen habe, dich als Einwohner in der Gemeinde wissen zu dürfen. Das ist die Brücke in Richtung Lingenheim-Hochstetten und die Brücke in Richtung Graben-Neudorf, Christian.
Ja, Axel Schweizer ist Revierleiter des Polizeireviers Philippsburg und damit auch zuständig für Graben-Neudorf. Und ja, toller Gast heute bei uns im Podcast hier in der Gemeindebibliothek in Lingenheim-Hochstetten. Und da ist mal die Frage an Axel Schweizer, warum wird man eigentlich Polizist?
Ja, hallo erstmal zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, warum wird man Polizist? Das war eigentlich schon immer ein Kindheitstraum von mir. Ich habe das dementsprechend auch zielstrebig dahingehend verfolgt. Sehr zum Leidwesen der übrigen Familie. Da hat man sich immer was anderes vorgestellt bei mir. Mein Opa war damals auch etwas in Anführungszeichen enttäuscht. Jetzt wird der junge Beamter und schlägt keinen Beruf ein wie die sonstigen Familienmitglieder im technischen Bereich. Ja, aber ich habe es bisher nie bereut. Im Gegenteil, also es erfüllt mich. Es ist ein schöner Beruf, ein sehr interessanter Beruf. Und ich bin seit 1993 bei der Polizei und der damalige Einstellungsslogan oder Werbeslogan war, ein Beruf so interessant wie das Leben. Und das kann man eigentlich wirklich nur bestätigen, weil man kommt in Bereiche rein, die man als normaler Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder ja, sonstiger Mitarbeiter eigentlich nicht hat. Von ganz, ganz tollen Erlebnissen bis natürlich auch zu extrem schrecklichen Momenten. Und spiegelt natürlich auch den kompletten Bereich, also vom Multimillionär bis zum Obdachlosen. Wie gesagt, ein Beruf so interessant wie das Leben. Und ich habe es bisher nicht bereut. Bin Polizeirevierleiter. Schöner Job.
Was sind die Aufgaben vom Polizeirevier Philippsburg? Was muss man sich darunter vorstellen? Was macht ihr den ganzen lieben Tag?
Ja, grundsätzlich, wir sorgen für Sicherheit und Ordnung. Das Polizeirevier ist ja zuständig für 6 Gemeinden. Zum einen Graben-Neudorf. Dann sind wir zuständig für Oberhausen-Rheinhausen, Dettenheim, die Stadt Warkhäusl, die Stadt Philippsburg und Hambrücken. Grenzt sich dann ans Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt. Die Kollegen aus Waldstadt sind hier für die Gemeinde Lingenheim zuständig. Ja, ich als Revierleiter, ich organisiere mit. Ich teile die entsprechenden Dienstpläne ein. Ich habe die entsprechenden Überprüfungen. Es ist ein nie gleicher Tagesablauf. Also natürlich immer bestimmte Bereiche, die gleich sind, aber also ich erlebe wirklich in der Woche 1-2 Sachen, wo ich mir denke, das hast du jetzt auch noch nicht erlebt.
Das geht uns ähnlich, Christian, glaube ich. Ja. Ich habe gerade eben beim Anmoderieren einen guten Versprecher gehabt. Ich habe Polizeiposten und Polizeirevier verwechselt. Du hast jetzt gerade eben schon einiges zur Zuständigkeit gesagt, wie das also vom Gebiet her, von den Gemeindegebieten eingeteilt ist. Kannst du uns mitnehmen ein bisschen in die Polizeistruktur? Wie können wir uns das als Laien vorstellen? Was sind so Aufgaben von Posten? Was ist Aufgabe vom Revier? Gerne auch, wie sieht's denn darüber aus, wie so die Struktur seitens des Landes? Polizei wird ja in jedem Bundesland eigenständig organisiert und verantwortet.
Also grundsätzlich ganz oben ist das Innenministerium. Dann gibt's darunter das Landespolizeipräsidium. Und das teilt sich dann auf in 13 regionale Polizeipräsidien. Da ist eines davon das Polizeipräsidium Karlsruhe. Dann gibt es bestimmte Fachbereiche, einmal die Schutzpolizeidirektion. Darunter sind die Polizeireviere und die Polizeiposten gegliedert. Dann gibt es den Führungs- und Einsatzstab, wo die Verwaltung und so weiter mit noch dabei ist. Und es gibt die Kriminalpolizei. Und in dieser Säule Schutzpolizeidirektion, wie gesagt, sind die Polizeireviere. Das ist die übergeordnete Stelle. Das ist das Revier zum Beispiel jetzt hier in Philippsburg. Die 24-7-Einheit, da ist der Streifendienst angegliedert. Und dann gibt es untergeordnet die Polizeiposten. Polizeiposten Graben-Neudorf zum Beispiel ist zuständig für die Ortsteile Graben und Neudorf. und noch für die Gemeinde Dettenheim und hier der Polizeiposten Hart, angegliedert im Polizeirevier Karlsruhe-Wallstadt, ist dann zuständig für Lingenheim-Hochstetten und für die Gemeinde Eckenstein-Leopoldshafen. Die sind im Tagesdienst, also sprich, ich sage jetzt mal von 7 bis 17 Uhr im Dienst und übernehmen überwiegend Ermittlungstätigkeiten, Endsachbearbeitungen von Vorgängen, die beim Streifendienst anlaufen. Und da sitzen dann auch Spezialisten drin, wie zuständig für Ausländerrecht, Familien, also häusliche Gewalt. Es sind einfach mit mehr Ermittlungsaufwand verbundene Tätigkeiten, die man nicht in der Nachtschicht oder so machen kann, sondern wo man dann einfach Leute noch vorlädt für Vernehmungen und so weiter. Und das passiert dann im Tagesdienst, beim Ermittlungsdienst, auf den Polizeiposten, die dann örtlich auch einfach beschränkt sind.
Gab es auch inhaltliche Entwicklungen, wo du sagst, das waren große Trends in den letzten Jahren und da gab es inhaltliche Veränderungen in eurer Arbeit zu dem, wie es vor 15 oder 15 Jahren war?
Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt gerade zurückdenke, wo ich hier reinmarschiert bin, hier im Rathaus war ja früher der Polizeiposten Lingenheim. Ich habe hier noch mit Schreibmaschine gearbeitet. Also ich habe die Vorgänge noch dementsprechend hier mit dem Zehnfinger-Adler-Suchsystem in die entsprechenden Durchschlagspapiere reinkaut, also so Sechsfachsätze mit Kohlepapier. Das hat sich natürlich massiv geändert. Also mittlerweile haben die Kollegen Polyphone im Fahrzeug dabei, also sprich Handys, wo sie auch entsprechende Abfragen machen können. Man muss spezialisierter sagen. Also früher war man eher so diese Allrounder, man konnte alles, ist im Streifendienst mittlerweile auch immer noch sehr wichtig. Aber wenn es nachher in die Endsachbearbeitung geht, dann sind schon sehr, sehr viele Spezialisten gefragt, weil sich natürlich auch die Kriminalitätsstruktur verändert hat. Mhm. Ja, also das muss man schon sagen.
Das heißt, die Methoden haben sich verändert, aber die Kriminalität auch. Was sind da die Trends?
So wie es der Michael schon gesagt hat, ist es natürlich alles viel, viel digitaler geworden. Wir haben, also sagen wir mal so, der typische Bankräuber in der Form, gibt zwar auch noch die Banküberfälle, aber mittlerweile ist man hingegangen und sprengt die Geldautomaten. Wir hatten ja in Graben-Neudorf, aber auch hier in Lingenheim schon diese entsprechenden Straftaten. Betrug im Internet, also diese sogenannte Cyberkriminalität, die nimmt natürlich massiv zu, dieses Anonyme. Man klickt relativ schnell, wenn man im Privaten unterwegs ist. Früher hat man sich da viel, viel mehr Gedanken auch gemacht. Aber es ist sehr viel schnelllebiger geworden eigentlich, unsere Gesellschaft.
Wie ist es konkret in Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten? Wie hat sich da die Kriminalität in den letzten Jahren entwickelt?
In Lingenheim, kann man dazu sagen, hat sich die Kriminalität ist rückläufig. Also die Fallzahlen für die Gemeinde Lingenheim-Hochstetten gehen zurück. Also die polizeiliche Kriminalstatistik, was das betrifft, ist rückläufig. Mittlerweile in Graben-Neudorf haben wir wieder einen leichten Anstieg. Wir hatten während Corona einen massiven Anstieg, insbesondere was den Diebstahl von Fahrrädern und so weiter betroffen hat. Ich spreche jetzt gerade die Problematik am Bahnhof an. Muss man aber auch dazu sagen, dass man es den Tätern da teilweise sehr, sehr leicht gemacht hat, dahingehend, dass viele der Fahrräder einfach auch nicht abgeschlossen waren, beziehungsweise mit solchen Sicherungsmethoden gesichert wurden, dass man einfach nur das Vorderrad hat abmontieren müssen, was relativ einfach war durch den Schnellspannverschluss. Das hat man dann schon festgestellt. Es ist wieder auf einem normalen Niveau.
Und wenn man beide Gemeinden vergleicht, es gibt ja bestimmt Statistiken, Baden-Württemberg, Deutschland, wie liegen wir da? Kann man das einordnen?
Also wenn man die sogenannte Häufigkeitszahl hernimmt, die man fürs Jahr 2024 genommen hat, das sind die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner hochgerechnet, liegt Lingenheim-Hochstetten über die Gemeinde Graben-Neudorf. Also wir hatten in Graben-Neudorf 482 Fälle, reine PKS-Fälle, sprich das sind Straftaten nach dem Strafgesetzbuch. Und im Bereich Lingenheim-Hochstetten hatten wir 360 Fälle. Hört sich jetzt viel an oder wenig an, man muss das dann aber auch wieder hochrechnen, wenn man sieht, es sind ja nicht nur Straftaten, sondern sonstiges polizeiliches Handeln, was hier auch mit einfließt. Verkehrsordnungswidrigkeiten, Handeln, verdächtige Wahrnehmung und so weiter, was keine Straftaten als solche sind, aber die Polizei trotzdem zum Handeln führt. Und da habe ich auch mal nachgeschaut und da haben wir zum Beispiel für die Gemeinde Graben-Neudorf 2314 Fälle. Das heißt, wenn man das auf 365 Tage hochrechnet, circa 6 Vorgänge pro Tag. Und für die Gemeinde Lingenheim-Hochstetten waren es 1457 Vorgänge, sprich circa 4 Vorgänge pro Tag. Die Gemeinden sind ja ungefähr gleich groß, was die Bevölkerungsdichte und so weiter betrifft. Da liegt jetzt, wie gesagt, Lingenheim-Hochstetten etwas besser.
Klassische Frage ist ja auch immer, wie sicher ist mein Haus, wie sicher ist meine Wohnung? Gibt es da eine Einschätzung, wie viel Tageswohnungseinbrüche gab es denn in den Gemeinden in den letzten Jahren?
Wir haben relativ wenige Einbrüche, muss man dazu sagen. Also Lingenheim-Hochstetten, klar, es gibt immer mal wieder Fälle, aber man muss auch sagen, dass die meisten Fälle eigentlich immer im Versuchsstadium geendet haben. Wir haben mittlerweile fürs gesamte Präsidium wieder einen Anstieg, aber die meisten dieser Fälle sind einfach im Versuchsstadium hängen geblieben. Und da muss man auch dazu sagen, ja, zahlt sich's aus, dass die Präventionsarbeit sehr gut ist, dass sich die Bürger mittlerweile auch selber schützen, dass sie investieren in die Sicherheit, insbesondere, ich sage jetzt mal, bei den Fenstern oder auch bei den Haustüren. Man sieht es mittlerweile auch, viele haben diese so Überwachungskameras für den eigenen Bereich. Es gibt immer mal wieder Einbrüche, aber so diese typischen Einbruchserien, dass komplette Straßenzüge irgendwie angegangen werden, das haben wir eigentlich nicht.
Wir haben eben gehört, Prävention ist von großer Bedeutung. Es gibt unter anderem das Präventionsmobil der Polizei, das von Gemeinde zu Gemeinde zieht, hatten wir vor einigen Jahren auch bei uns im Ort. Und da gab es Präventionsinformationsgutscheine für eine Erstberatung. Gibt es sowas noch? Was sind da die typischen Themen, die man dann mit der Polizei vor Ort bespricht? Lohnt sich das, da vielleicht anzurufen und wenn ja, wo, und zu fragen, könntet ihr bei mir auch mal vorbeikommen für eine Erstberatung?
Also es gibt immer noch die polizeiliche Kriminalprävention, die ist auch angegliedert im Polizeipräsidium in Karlsruhe. Es gehört zum Präsidialstabsbereich. Die gibt's noch, die kann man auch erreichen, erreichbar auch über die Homepage des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Und da gibt's auch noch diese Beratungen, die sind auch noch kostenlos. Und wird auch noch rege angenommen. Dieses Präventionsmobil, also sicherer, ja, um einfach Eigentum und so weiter zu schützen. Aber wie gesagt, das sind die Spezialisten. Ja, also wenn wir einen Einbruch dementsprechend hier haben oder einen versuchten Einbruch und wir haben hier irgendwo einen Bereich, wo die Bevölkerung betroffen ist, dann kontaktieren wir die Kriminalprävention und die setzen sich dann auch mit den Geschädigten teilweise in Verbindung, um einfach vorzubeugen, weil das ist natürlich immer besser, wenn man da entsprechende Hinweise von den Fachmännern bekommt.
Gibt es Schwerpunkte, abgesehen von dem Thema Wohnungseinbruch, die sich bei euch in den letzten Jahren bemerkbar gemacht haben, sowohl räumlich als auch vielleicht fachlich? Bei uns ist gefühlt immer ein bisschen was nachts, insbesondere an der Grenzstraße los, wo sich Jugendliche treffen. Ich habe aber auch immer wieder Infos von Senioren bezüglich Enkeltrickbetrug und nicht zuletzt auch das Thema digitale Angriffe gegen Gemeindeverwaltung nimmt massiv zu. Auch da hatten wir die letzten Jahre 2-3 Mal Themen, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Wie schlägt sich das bei euch nieder in der Polizeiarbeit? Kannst du sozusagen Kriminalitäts-Hotspots festmachen?
Also natürlich, Schulzentrum ist ein heißes Dauerthema. Viel mit Sachbeschädigung, Vandalismus, wo wir da hatten, aber natürlich auch die Grenzstraße mit Ruhestörungen und entsprechenden Sachverhalten, was wir aber auch in Graben-Neudorf haben, ja, also auch im Bereich des Bahnhofs, in den Schulzentren, natürlich die großen Einkaufszentren, die ein bisschen außerhalb sind natürlich Treffpunkte auch von Jugendlichen, sowohl in Lingenheim als auch in Graben-Neudorf. Gibt so ein paar Jugendliche, die unser besonderes Augenmerk benötigen. Da sind wir auch dran, da gibt es auch entsprechende Konzeptionen. Wir haben zum Beispiel im Bahnhof in Graben-Neudorf mit der Bundespolizei entsprechende Kontrollen und so weiter durchgeführt. Da sind wir dran, denen treten wir in Anführungszeichen auch so ein bisschen auf die Füße, dass sie sich nicht alles dementsprechend erlauben können. Alles natürlich immer im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten. Das andere Thema, was du angesprochen hast, ist natürlich ein großes Dauerthema, der Online-Betrug, insbesondere diese Enkeltrick-Methoden. Schockanrufe, sage ich mal, es ist etwas rückläufig. Die Schadenssummen sind aber trotzdem noch immer enorm. Und wenn man halt natürlich sieht, wie perfide, dass die Täter hier teilweise vorgehen, wie sie die ja meistens älteren Mitmenschen unter Druck setzen, es nimmt einen schon teilweise mit. Und das ist halt auch dieses Schlimme, dass die so diese Gutgläubigkeit und diese Hilfsmentalität von den Bürgern dementsprechend ausnutzen, um in Anführungszeichen die Gefahr von einem Familienmitglied abzuwenden, weil meistens ist es ja darum, geht es ja darum, irgendeinen nicht vorhandenen Sachverhalt der Person so zu verkaufen, dass die Geld locker macht, um einen Familienangehörigen aus einer möglichen Haftstrafe und so weiter rauszukaufen.
Wie verhält man sich richtig, wenn der Enkeltrickbetrug am Telefon versucht wird? Hängt man einfach auf oder gibt es da so die 5 richtigen Verhaltensassets, die man sich merken kann im Hinterkopf?
Also eigentlich, wenn man schon feststellt, dass es sich um einen sogenannten Fake-Anruf handelt, wenn man das gleich mitbekommt, auflegen. Wenn jemand anruft und sagt, ratet mal, wer da spricht, misstrauisch sein. Auf jeden Fall nicht anfangen zu raten, weil das ist schon der erste Opener für den Verbrecher. Dann hat er schon mal irgendeinen Namen, mit dem er den Geschädigten irgendwie entsprechend unter Druck setzen kann. Auf jeden Fall sich nicht unter Druck setzen lassen und auch keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Kein Polizeibeamter, kein Staatsanwalt und auch kein Richter würde zu Ihnen heimkommen und würde Geld an der Haustür abholen. Geschweige denn, Sie auffordern, Wertgegenstände oder Geld vor die Haustür zu legen. Das hört sich jetzt verrückt an, aber wir hatten diese Fälle, dass teilweise ganz, ganz hohe Geldbeträge und auch Wertgegenstände einfach vor die Haustür gelegt wurden. Mit dem Hinweis, es kommt jetzt demnächst jemand vorbei von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder auch von der Polizei und holt es bei Ihnen ab. Also auch ein ganz wichtiger Tipp, insbesondere jetzt für die Jüngeren, sprechen Sie mit den Eltern, mit den Großeltern, vereinbaren Sie irgendwelche Codewörter oder auch Sachverhalte, die nur die Personen auch wissen können. Ja, keine zu allgemeinen Sachen, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Und wie gesagt, vergewissern Sie sich dahingehend, rufen Sie bei diesen Personen an, rufen Sie, wenn es heißt, das Enkelkind ist im Gewahrsam oder ist festgenommen worden, dann rufen Sie direkt bei dieser Person an, beziehungsweise bei den Eltern oder bei Geschwistern und lassen Sie sich definitiv nicht unter Druck setzen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dann legen Sie einfach entsprechend auf. Also das ist eigentlich der beste Tipp.
Gleichzeitig entwickelt sich das im Internet auch. Da werden auch die Methoden sicherlich auch durch KI beschleunigt, immer ausgefeilter von uns Informationen abzugreifen. Und da ist, denke ich, ein guter Tipp, niemals beispielsweise die Bankdaten abliefern bei Seiten, die man erst vor wenigen Minuten kennengelernt hat. Das ist nicht nur was ältere Menschen betrifft, sondern zunehmend in meiner Wahrnehmung auch junge Menschen. Und Christian, ich glaube, das ist vor allen Dingen auch für uns als Schulträger eine Herausforderung, da zusammen mit den Schulen im Schulterschluss eine gewisse Medienmündigkeit bei den Jugendlichen rechtzeitig entstehen zu lassen. Also da ein Trend. Gibt es weitere Trends in deiner Wahrnehmung, in eurer Wahrnehmung, Axel, wo wir die Bevölkerung sensibilisieren oder mitnehmen könnten?
Es gibt natürlich auch Online-Betrügereien, insbesondere was die Fake-Shops und so weiter betrifft. Also in diesem Bereich haben wir auch massive Anstiege zu verzeichnen, gerade so dieser schnelle Klick, weil ich extrem viel sparen kann, ohne dass ich mir genauere Hintergrundinformationen eigentlich zu dieser Seite geholt habe. Und es ist eigentlich auch relativ einfach. Also wenn ich hier ein Angebot sehe, das ganz extrem günstig ist, dann muss ich einfach diesen Shop oder diese Seite einfach auch mal googeln, einfach auch mal überprüfen. Kann man relativ einfach machen. Es gibt ja da auch entsprechende Hinweise von den Verbraucherschutzzentralen, wo man sich informieren kann. Ja, aber auch zum Beispiel dieser Identitätsdiebstahl. Ne? Also man hält in die Kamera seinen Ausweis, man filmt sich ab. 5 Tage später kriegt man dann auf einmal eine Abbuchung, weil ja der Täter mit dieser Identität ein Konto eröffnet hat oder sich irgendwo entsprechende Sachen bestellt hat. Und auf einmal kommen entsprechende Forderungen. Diese Medienmündigkeit, man muss diese Sachen ansprechen, man muss das auch entsprechend schulen. Da ist die Präventionsarbeit auch gefragt und ist auch ein wichtiger Punkt bei uns.
Zurück aus dem Internet in die wahre Lebenswirklichkeit. Unser Karriermarkt ist demnächst fertig und unter anderem wird da ein neuer Polizeiposten entstehen. Was kannst du uns dazu schon sagen?
Also zum einen gehört es ja zum Polizeirevier Karlsruhe-Wallstadt, aber ich weiß, dass der Polizeiposten Hart aus Leopoldshafen, geht davon aus, bis Ende des Jahres umziehen wird. Ja, hat sich, glaube ich, etwas verzögert mit den Baumaßnahmen. Die Haubenlerche, glaube ich, brauche ich jetzt hier in dem Kreis nicht mehr ansprechen. Zuständigkeitsbereich bleibt gleich, also weiterhin Lingenheim-Hochstetten und Eggenstein-Leopoldshafen, aber es gibt einfach größere Räumlichkeiten.
Ich habe auch gesehen, da ist eine Zelle unter anderem im Rohbau mit drin. Ist das so der Standard für einen Polizeiposten, dass da eine Zelle mit dabei ist?
Also diese typische Zelle, wie wir sie auf dem Revier haben, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Gewahrsamsraum, wo man jetzt nicht über Nacht drin bleibt, sondern einfach, wenn man eine entsprechende Festnahme oder Gewahrsamnahme hat, wo man kurzfristig jemand unterbringen kann. Ich sage mal, das sind ähnlich wie die Verwahrzellen, die man auch beim KSC-Stadion draußen hat.
Also wir lernen, das Verbrechen wird digitaler, agiler, die Polizei wird digitaler und agiler. Und wenn ich das höre, Stichwort Auftreten von Jugendlichen mit Ordnungsstörungen, dann merken wir auch, dass unsere Gesellschaft sich verändert. Das führt mich zur Frage, was sind denn aktuell die allergrößten Herausforderungen aus deiner Sicht für die Polizei?
Wir müssen dranbleiben. Und die Gesellschaft darf halt nicht überall wegschauen. Also wir stellen das immer mehr fest. Wir haben immer eine größere Verrohung in der Gesellschaft. Leider auch Gewalt zum Nachteil von Polizeibeamten. Das kann ich hier auch ruhig entsprechend ansprechen. Das macht mir große Sorgen. Die Gewaltbereitschaft, auch mal ein Messer in die Hand zu nehmen und damit Konflikte auszutragen, stellen wir auch leider immer häufiger fest. Sehr viele Kinder und Jugendliche, die sich an entsprechenden Gewalttaten beteiligen. Also die Diskussion ist ja jetzt, ich sage mal, nicht nur in unserem Bereich hier, sondern bundesweit, dass immer mehr jüngere Kinder auch straffällig werden, auch mit massiven Straftaten, was wir Gott sei Dank hier bei uns im Bereich Lingenheim-Hochstetten und Graben-Neudorf oder insgesamt im Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt nicht zu verzeichnen haben. Aber das sind schon Herausforderungen, wo die komplette Gesellschaft gefordert ist.
Was mir auch auffällt, ist, wenn wir jetzt versuchen, Eltern zu erreichen von Jugendlichen, die mit Ordnungsstörungen auffallen, dass es teilweise auch bei Elternhäusern der Fall ist, wo man sagt, da ist eigentlich ein hoher Bildungsgrad da, die sind wirtschaftlich gut situiert, dass man da schon Probleme hat, auch die Elternhäuser zu erreichen. Und ich glaube, das war vor 10 oder 20 Jahren noch nicht so arg. Die Frage ist da wirklich, wie wollen wir als Gesellschaft weitermachen und gerade wir als kleine Gemeinden müssten das ja eigentlich stemmen können, dass wir sagen, hier schaut man nicht weg, sondern organisiert eben diesen Zusammenhalt. Dann wird auch das, wie sagt man im Englischen, Community Policing, dass die Polizei eingebettet ist in die Gemeinschaft und dadurch ein hohes Vertrauen hat, dass es funktioniert. Aber wenn die Gesellschaft immer mehr vereinzelt und immer egoistischer wird, dann wird's schwieriger.
Axel, meine Tochter ist 8. Wenn die sich jetzt entscheidet, zurzeit variiert es von Woche zu Woche gefühlt, irgendwann zur Polizei zu gehen, wie bereitet sie sich da am besten vor? Fängt sie dann jetzt an, vor allen Dingen im Sportverein unterwegs zu sein oder sollte sie sich stärker für digitale Schutzmaßnahmen begeistern?
Also eine grundsätzliche Sportfitness ist natürlich nie verkehrt, ja, egal für welchen Beruf. Wir haben ja hier die Einstellungsberatung, die hier sehr aktiv sind, die richtig gut sind. Kommt übrigens auch der Leiter der Einstellungsberatung, kommt hier aus Lingenheim-Hochstetten, der Kollege Schöfer. Es gibt die BOGI und BORS Bereiche, sprich Berufsorientierung Realschule oder Berufsorientierung Gymnasium. Es gibt diese Schnupperwochen.
Jetzt schauen wir sonntagabends natürlich alle den Krimi, den Tatort an und diese Frage muss natürlich kommen, wenn wir einen Polizisten hier haben. Was ist real vom Tatort? Was spiegelt sich da in der täglichen Arbeit wider? Wie muss man sich das als Krimischauer vorstellen?
Interessant, muss ich auch immer schmunzeln, wenn ich das sehe. Ich gucke es natürlich auch relativ häufig. Ja, also Tatort als solches ist natürlich erstmal die primäre Arbeit der Kriminalpolizei. Also Fälle der Schwerstkriminalität, die da entsprechend vorgestellt werden. Mit dem realen Leben hat es relativ wenig zu tun. Ich kann mich aber erinnern, in meiner Zeit damals in Karlsruhe, wo ich auf der Dienststelle noch war, war ich unter anderem Statist bei einem Tatort mit Lennart und Boots. Das war einer der ersten oder ich glaube sogar der erste Tatort, der in Karlsruhe oder der Stuttgarter Tatort, der aber in Karlsruhe gedreht wurde. Und dann war die Täterfestnahme, hat alles gut funktioniert und dann hat der Regisseur dann noch die echten Polizeikräfte gefragt, so, und wie wird's jetzt weitergehen? Und dann habe ich zumindest gesagt, also nicht so, wie die es zwei gerade vereinbart hatten, jetzt ein Bier zu trinken, sondern jetzt würde die Schreibarbeit erstmal losgehen, ja, die entsprechenden Haftmeldungen vorzulegen. Und ja, also es ist natürlich für den Zuschauer interessant. Bestimmte Bereiche sind natürlich auch Polizeiarbeit, aber es ist natürlich schon sehr, sehr viel Schreibarbeit dabei, Ermittlungsarbeit. Und einen Fall in dieser kurzen Zeit immer zu lösen, also wenn man die MOKO da fragt, also die Mordkommission bei unserem Fachdezernat 1, die wäre natürlich froh, wenn sie das in dieser Schnelle der Zeit lösen können. Auch gerade so, was diese Handyortungen und so weiter betrifft, wie schnell das alles da immer geht, wie unproblematisch, dass man sofort diese entsprechenden Verfügungen seitens Staatsanwaltschaft und Gericht bekommt. Das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden.
Das heißt, Polizeiberuf nicht so wie sonntagabends in der ARD, aber das hören wir schon raus hier im Gespräch. Für Axel Schweizer immer noch ein Traum- und Wunschberuf.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt natürlich als Revierleiter leider etwas weg von diesem Ursprungssachverhalt, den ich früher gern gemacht habe mit Streife fahren, wobei ich natürlich auch bei entsprechenden Einsatzlagen noch draußen vor Ort bin. Es ist auf jeden Fall super abwechslungsreich und ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen.
Ich würde es immer wieder machen. Das sind schöne Schlussworte. Aber bevor wir rausgehen aus unserer Podcast-Folge, unsere beliebte Kategorie, was Schönes zum Schluss.
Schöner Schluss.
Und wir fangen mit unserem Gast an. Axel, was hast du Schönes erlebt in der letzten Zeit?
Ja, gerade am Montag hat unsere Polizeipräsidentin, die Frau Denner, unsere neuen Mitarbeiter beziehungsweise unsere neuen Praktikanten im Polizeipräsidium Karlsruhe begrüßt. 25 junge, hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt unmittelbar in ihrer Karriere, Berufskarriere stehen. Die sind Feuer und Flamme, also sie wollen dieses vorerst in der Theorie erlernte, in der Praxis jetzt dementsprechend umsetzen. Befinden sich jetzt erstmal 6 Monate im Einführungspraktikum und dann 3 Monate im Aufbaupraktikum. Ja, und werden dann in ein paar Jahren als Polizeiobermeister möglicherweise auch wieder bei uns hier auf dem Revier oder beim Revier in Karlsruhe-Wallstadt aufschlagen.
Toll, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein wirkliches Licht am Ende des Tunnels. Bei mir in der Gemeindeverwaltung ist was Schönes in Sachen Festjubiläum anzukündigen. Wir haben ja am 4.7. bis 7.7. am 1. Juli-Wochenende unsere Jubiläumstage rund um Bürgerhaus und Rathaus. Und da ist jetzt schon sehr konkret, es wird 3 Bühnen geben mit einem unterschiedlichen Bühnenfestprogramm von Freitagabend bis Sonntagabend. Und darüber hinaus auch viele große, überregional bekannte Bands auf diesen Bühnen mit einer ganz breiten Mischung, sodass wirklich für jeden und jede was dabei sein wird. Da steigen wir jetzt gerade in die Werbung ein. Aktuell werden beispielsweise Fahnenmasken gestellt, es wird Werbung geschaltet in den umliegenden Ortsblättchen auch, Christian. Wir sind aktuell insbesondere mit der Gemeindeverwaltung Gramm-Neudorf, haben wir wohl einen Antrag gestellt, habe ich gestern gehört, dass wir da ein paar Plakate aufhängen dürfen, um Werbung zu machen, weil das Fest wirklich so groß ist, dass wir es mit unseren Nachbarn zusammen feiern wollen. Und deshalb auch an dieser Stelle schon die Einladung an alle aus dem Ort, aber auch der Umgebung. Merken Sie sich, merkt ihr euch bitte auf jeden Fall dieses 1. Juli-Wochenende vor. Es wird ganz wunderbar, denke ich. Und es wird vom Programm her für jeden was dabei sein. Was gibt's bei dir, Christian, Schönes zum Schluss?
Ja, wir haben jetzt aktuell einen neuen Wochenmarkt gestartet, und zwar im Ortsteil Neudorf. Immer donnerstags, mittags, mit jetzt 5 Ständen zum Start. Und es ist toll für die Nahversorgung in Neudorf, dass die Menschen da jetzt fußläufig einmal die Woche ein Marktangebot haben. In Graben ist dann immer vormittags, donnerstags bis mittags der Markt und nachmittags eben in Neudorf. So stärken wir unsere kleinen, schönen Ortskerne und die Ortsteile und einfach riesen Respekt an das Team im Rathaus. Die haben das ämterübergreifend nach vorne getragen, das Thema, und haben das umgesetzt. Und ja, wir feiern das richtig und hoffen, dass es gut angenommen wird. Das war die 11. Folge unseres Podcasts. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Axel Schweizer, dem Revierleiter des Polizeireviers Philippsburg.
Und Einwohner der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten.
Bürger der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, jawohl. Für den Besuch hier, das war ein tolles Gespräch. Und Michael, wann sind wir zurück?
Wir werden eine Live-Folge aufnehmen, meine Damen und Herren. Wenn Sie Lust haben, uns mal direkt auf der Bühne zu sehen, wie so ein Podcast entsteht, wie oft wir uns verhaspeln und der Herr Grund dann Sachen rausschneiden muss oder mit der Tonregie Themen mit uns hat, weil wir anfangen zu schmatzen und dergleichen mehr, dann gibt's eine spannende Live-Session und zwar am 5. Juli auf einer der Bühnen unseres Jubiläumsfestes. Und da werden nicht nur der Kollege Christian Ehrm und ich auf der Bühne sitzen, sondern wir werden auch unsere Partnerstadtgemeinden mit auf der Bühne haben. Gröditz, der Kollege Enrico Münch und Gianni, der Kollege Oliver Dries, haben sich angekündigt. Und dann, denke ich, bietet sich als Thema an, mal über Gemeindefusion zu sprechen. Das kennen die Kollegen auch. Aber sicherlich auch über die Bedeutung von Europa in der heutigen Zeit.
Das heißt, am 5. Juli unser Podcast live aus Lingenheim-Hochstetten und international.
Jawohl, das ist das Ziel.
Das ist ein tolles Motto. Dann freuen wir uns, möglichst viele dann auch direkt face-to-face zu sehen. Und bis dahin, alles Gute.
Alles Gute.
Sie hörten Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten mit Christian Eheim und Michael Möslang.